Er musste nackt zum Galgen gehen und fand dort den Tod durch Erhängen. Die Hinrichtung dauerte qualvolle 6 Stunden lang. Man sagt, seine letzten Worte wären folgende gewesen: Für mich ist dies das Ende, aber auch der Anfang. Die Nazis töteten ihn nur 2 Wochen, bevor die Amerikaner das Lager erreichten.
Ja, genau, er dachte darüber nach, wie sich ein Land der Dichter und Denker plötzlich zu einem Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandeln konnte. Dabei kam er zum Entschluss, dass es nicht die Bosheit, sondern die Dummheit war.
In einem tollen Film von Sylvester Stallone, der heißt Lock Up, sagte er als Gefangener, der spielte da einen Gefangenen in dem Film: Man kann deinen Körper einsperren, aber niemals deine Gedanken.
Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Heute die Folge: Die Theorie der Dummheit. Thema: Freiheit oder Sicherheit.
Hallo und willkommen bei der Geistertaschenlampe, dem Podcast. Heute mit der Folge: Theorie der Dummheit. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute meinen altbegehrten Gast Toni, unseren Produzent, mal wieder hier begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo allerseits. Ich begrüße alle Zuhörer, begrüße dich, Nino. Es freut mich immer wieder, hier zu sein. Und ja, legen wir mal los über die Theorie der Dummheiten.
Genau, und in dieser Folge wird das Thema Freiheit oder Sicherheit das Thema sein. Der Inhalt dieser Folge, da wird es ein bisschen um die Freiheit gehen, eigentlich ein bisschen viel um die Freiheit gehen und auch über die Sicherheit. Was ist eigentlich Sicherheit? Dann auch vorauseilendes Gehorsam und natürlich eben die Theorie der Dummheit selbst nach Dietrich Bonhoeffer.
Ja, du, Nino, ich muss dir gerade sagen, ja, ich bin gerade voll begeistert dabei, unsere Folge Voodoo oder Wissenschaft zusammen zu wursteln und zusammenzuschneiden, wo wir die Professoren interviewt haben. Und ja, ich bin noch gar nicht so richtig vorbereitet, aber Nino, leg mal los.
Ja, das machen wir einfach ganz spontan, das wird schon klappen. Du bist ja ein alter Hase, Toni. Als Lebenskünstler und Extremsportler bist du ja ein immer wieder beliebter Gesprächspartner für alle möglichen Themen des Lebens. Ich starte gleich mit: Was ist denn für dich Freiheit?
Freiheit. Naja, für mich ist Freiheit, wenn ich morgens früh aufstehen kann, meinen Tee trinke oder meinen Kaffee und erstmal meine Gedanken komplett frei sind und ich noch nicht mal an die Arbeit denken muss.
Ich verstehe.
Ja, das ist für mich erstmal Freiheit, und wenn das sich den ganzen Tag durchzieht, dann war ich richtig frei.
Freiheit wird in weitestem Sinne als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Optionen auswählen und entscheiden zu können. Also der Begriff Freiheit, den benennt die Philosophie, Politik, Wissenschaft, Theologie und Recht allgemein als einen Zustand der Autonomie eines jeden Subjekts, also eines Menschen oder uns Menschen. In einem tollen Film von Sylvester Stallone, der heißt Lock Up, sagte er als Gefangener, der spielte da einen Gefangenen in dem Film: Man kann deinen Körper einsperren, aber niemals deine Gedanken.
Ja, der gute alte Sly. Super Film, ja, der ist echt toll. Auf jeden Fall denke ich, dass wir Menschen eine einzige Art der Freiheit besitzen, und das ist die Kraft der Entscheidung. Zumindest sagen wir mal 90% der Fälle, ja.
Klar, es kann natürlich vorkommen, dass man in seiner Entscheidung des freien Willens beraubt ist. Zum Beispiel, du bist unter Drogen, ja, man ist geistesgestört oder irgendwie solche Situationen. Aber meistens hat man eine Wahl in der jeweiligen Situation. Also ich sag mal, Arbeitsplatz ist zum Beispiel schrecklich, ich fühle mich total zum Kotzen, mein Chef ist irre und er ladet uns alle voller Arbeit und weiß gar nicht mehr, wo man aufhören soll, vor lauter Kohle verdienen, aber mit den wenigen Mitarbeitern das Ganze stemmen will. Ja, da kann ich natürlich jetzt meckern, machen, tun, oder ich kündige Und im schlimmsten Fall bin ich bereit, unter einer Brücke zu leben. Also diese Wahl hat man ja. Man tut ja immer so, als ob man sie nicht hätte. Den Verkehrsstau, den kann man ja hassen, wie man will und darüber jeden Abend meckern. Aber wenn du ein Auto kaufst, dann kaufst du damit ja auch den Stau. Ja, du könntest nämlich auch Bahn fahren, wenn du willst, oder was Gott was, Fahrrad fahren. Das Klima ist mir zu kalt, ja, dann wander halt aus, geh in den Süden, da wo die Sonne ist. Also man hat schon eigentlich fast immer eine Wahl.
Ja, oft wehrt man sich ja auch dagegen, gell, dass man eigentlich alles in eigener Hand hat. Mhm. Das, die Eigenverantwortung, ja. Und es ist meistens, für die meisten Menschen ist es ja viel bequemer, das irgendwie die Verantwortung abzugeben. Und wenn irgendwo ein Bockmist passiert, dann hat irgendjemand anders Schuld, aber nie du selber. Und das ist irgendwie so in unserer Gesellschaft ja irgendwie schon Alltag geworden, ja, dass wir einfach immer die Verantwortung abgeben. Ja.
Toni, dann halten wir doch mal fest, Freiheit ist eine Entscheidung. Es gibt da das Prinzip der Masken. Ja, genau da, bei der Freiheit, gibt es das Prinzip der Masken, sage ich immer. Also das sage ich immer in den Coachings, das benutze ich da gerne, das mit den Masken. Ja, lassen wir die Masken fallen oder welche Maske trägst du? Ja, die erste Frage ist dann immer, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Man trägt dauernd irgendwelche Masken. Die Maske der braven Mutter, wenn sie in der Schule zum Elternsprechtag eingeladen ist. Oder egal was, ja, ich bin jetzt irgendwo ja, beim Elternbeirat und ich wehr mich eigentlich komplett über das ganze Mist, was die da manchmal sagen. Noch mehr Hausaufgaben, nur um dann irgendwie gut dazustehen. Oh, sind das fleißige Eltern, aber deine Kinder werden komplett, haben fast schon keinen Raum zum Spielen oder so. Aber da trage ich halt auch Masken, um nicht jedes Mal der Rebell überall zu sein.
Ja, das ist bei mir so in der Arbeitswelt ja auch. Wenn ich dann mit Auftragnehmern zu tun habe, dann setze ich ja auch immer eine Maske auf und das ist meistens die Maske des Verständnisvollen. Dann höre ich mir halt ihre Probleme an, was ich da machen muss und nick halt immer schön ordentlich, spiel den Guten und versuche auch wirklich alles zu verstehen. Aber das ist auch so eine Art Maske, ja. Da bin ich einfach verständnisvoll, höre das alles zu und ja, versuche sie dann auch zufriedenzustellen.
Verstehe. Das könnte man nun auch in, sagen wir mal, der Familie der Lügen ansiedeln. Aber wenn man in manchen Systemen vorankommen möchte, ist es wie mit den Gepflogenheiten mancher Kulturen. Ja, man respektiert sie am besten, indem man eine Maske ansieht. Ja, die Maske der Akzeptanz. Oder wie du sagst, die Maske des Verständnisses. Also ich nehme mal ein paar Beispiele, zum Beispiel in Russland. Ja, da schenkt man zum Beispiel keine gerade Anzahl an Blumen, außer zu Trauerfällen und Beerdigungen. Ja, dann spricht man viel am Tisch und hält lange Trinksprüche und trinkt viel, sonst ist man unten durch. Natürlich ist das sehr generell gehalten und pauschalisiert und gilt nicht für jeden Russen.
Ja, genau. Da gibt es auch in Indien, da musst du auch als Gast darauf achten, dass du auch immer deine Schuhe ausziehen musst. Mhm. In Japan ist es, ich glaube, auch so, da musst du deine Schuhe ausziehen, gell? Und dann ist es auch mit dieser Verbeugung auch so, ja. Also ja. Wenn der Gastgeber sich relativ tief beugt, musst du dich ja auch sehr weit runterbeugen, so wie er. Sonst ist der anscheinend ja irgendwie gekränkt oder, naja, dann gibt es keinen guten Smalltalk dann später. Und in China ist es ja auch so üblich, dass man beim Essen auch richtig schmatzen muss und das muss man hören, ja. Und das sind ja so diese Gepflogenheiten, ja.
Also schmatzen, schlürfen und sogar Nase putzen in China, wenn man eingeladen wird.
Ja, genau, ja, das habe ich auch mal gehört mit der Nase und so, immer das schöne Schneuzen und so.
Ja, das klingt für uns natürlich total befremdlich, aber dort ist es halt so. Ja, die Welt ist nicht immer das, was wir so hier uns vorstellen. Man geht immer aus den eigenen Werten und schaut dann aus einer Box und sagt, so muss das alles überall sein und die spinnen doch. Aber das denken die ja genauso von uns. Aber nun kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Sicherheit. Und ich meine nicht die innere Sicherheit eines Staates, also wir müssen das tun wegen der inneren Sicherheit und so weiter, nein, sondern das Sicherheitsgefühl. Was ist für dich persönliche Sicherheit?
Ja, nun, Sicherheit ist natürlich schon immer wichtig, vor allem wenn ich mal draußen unterwegs bin, auf meine Abenteuer tue, und da wäge ich dann natürlich schon richtig genau ab. Bei der Sicherheit, ja. Also wenn ich zum Beispiel, nimm mal ein Beispiel, ich musste mal einen Fluss überqueren mit meinem Fahrrad und ich hab nicht gewusst, hab den Fluss angeschaut, musste abschätzen, wie stark ist die Strömung, wie tief ist der Fluss, vielleicht habe auch mal einen Stein reingeschmissen. Und da war für mich jetzt einfach Sicherheit dann schon bombenwichtig. Und wenn mir irgendwie ein kleinstes Gefühl von Unsicherheit da ist, dann mache ich das auch nicht. Und in dem Punkt, wo ich das damals machen musste mit dem Fahrrad, dann bin ich dann leider nicht über den Fluss, weil das war mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Also Sicherheit, würde ich schon sagen, ist eine wichtige Sache auch für die Erfolgschancen später. Ja.
Ich verstehe. Du bist ein Berechner. Das ist gut und wichtig, besonders wenn man wie du oft in der Natur unterwegs ist und dort den nötigen Respekt, sage ich mal, gegenüber der Mutter Natur entgegenbringen muss.
Ja, wenn du schon Mutter Natur sagst, das erinnert mich an unser Abenteuer in den Pyrenäen. Ja. Weißt du noch, auf 2000 Meter Höhe, im knietiefen Schnee bist du da rumgewartet und hast nach einem Unterstand geschaut und dann warst du irgendwann mal fast weg im Nebel. Da, und das auf 2000 Meter Höhe, ja, da war es auch mit der Sicherheit, da habe ich gedacht, oh, oh, oh.
Ja, ja, und wie ich mich daran erinnere. Ja, da hatten wir zum Beispiel eine meiner Meinung nach richtige Entscheidung zu Ungunsten unserer Mission getroffen. Aber dafür zugunsten unseres Wohlergehens. Genau wie du das gerade mit dem Fahrrad gesagt hast. Also weißt du ja noch, wenn du das schon sagst, da war ja diese damit die Zuhörer auch ein bisschen ein Bild kriegen, da hatten wir dann irgendwann mal so einen Steinhügel gefunden. Ja. Weiß Gott, woher der kam und wie lange der da stand, aber ewig alt wahrscheinlich, also mit so Steinen aufgebaut.
Das war wie eine Art Iglu, gell?
Nur aus Stein. Ja, nur aus Stein, genau. Einfach so in den Bergen. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, okay, hier übernachten wir, weil das war verdammt kalt. Und dann haben wir ein Feuer angemacht und weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, das Feuer hat uns nur vorne gewärmt und hinten sind wir praktisch zu Eisklötze geworden. Wir mussten uns ständig drehen, wie so an einem Spieß, damit das ein bisschen...
Genau, wie an so einem Spieß.
Ja, genau. Und dann, ich sehe das noch wie heute, lagen wir alle in diesem Steinhügel, in dieser Hütte aus Stein und haben uns schon alle unsere, unsere Schlafsäcke und Unterlagen zwar hingelegt, und keiner hat mehr geredet und jeder hat sich, weiß Gott, was gedacht. Aber ich habe mir gedacht, das geht nicht. Wir können nicht hier schlafen. Wir werden sterben. Nee, das richtig. Ist zu kalt.
Ja? Richtig, richtig. Ja, das war auch, als wir dann nachts unten im Auto ankamen, haben wir erst begriffen, dass das wirklich eine gute Entscheidung war. Mhm. Auf jeden Fall zum Thema Sicherheit wollte ich noch dazu sagen, dass man natürlich allzu oft aus Angst, man könnte nicht mehr sicher sein, vieles nicht tut. Man hat aber, finde ich, niemals echte Sicherheit. Es ist immer nur ein Gefühl der Sicherheit. Mhm. Kontrolle gibt es nicht. Wir leben in der Illusion der Sicherheit.
Vielleicht ist es eine höhere Wahrscheinlichkeit von Sicherheit, die wir durch Abwägungen erreichen können. Aber nicht mehr. Da stimme ich dir zu. Was viele auch tun, ist nur darauf zu schauen, ob es andere auch tun. Ja, also manchmal tust du ja Dinge, also ich will ja nicht immer andere, wir sind ja genauso und voller Fehler. Also manchmal tut man etwas, weil du siehst, ah, das machen die alle, da wird schon stimmen. Und dann machst du und nachher guckst du zurück und sagst, das war der größte Blödsinn, warum habe ich es bloß gemacht? Ja, also was viele auch tun, ist nur darauf zu schauen, also was andere tun. Das will ich mal einfach nochmal wiederholen und festhalten, weil das kommt nachher noch ein bisschen in dieser Theorie der Dummheit vor. Ja, also da gibt's ja das sogenannte Herdenprinzip. Das ist das, was man dann damit eben anwendet. Ja, da fühlt man sich sicherer, auch wenn man dabei absurde Dinge tut. Ja, scheint man diese doch nicht wirklich zu realisieren in dem Moment.
Ja, damit wären wir ja schon bei der Dummheit angelangt. Entschuldigung. Jetzt fragen wir uns, was hat es mit der Theorie der Dummheit auf sich und was hat Freiheit und Sicherheit eigentlich damit zu tun?
Die Theorie der Dummheit führt auf den Pfarrer Dietrich Bonhoeffer zurück. Bonhoeffer, geboren 1906 in Breslau und gestorben im KZ Flossenbürg am 9. April 1945. Aber fangen wir am Ende an. Einfach mal andersrum. Er musste nackt zum Galgen gehen und fand dort den Tod durch Erhängen. Die Hinrichtung dauerte qualvolle 6 Stunden lang. Man sagt, seine letzten Worte wären folgende gewesen. Für mich ist dies das Ende, aber auch der Anfang. Die Nazis töteten ihn nur 2 Wochen, bevor die Amerikaner das Lager erreichten. Das musst du dir mal vorstellen. Er war ein evangelischer Prediger und Theologe, der sich seinerzeit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus bekannte und etliche Texte verfasste. Dietrich Bonhoeffer war der Meinung, dass dumme Menschen gefährlicher sind als böse. Denn während wir gegen böse Menschen protestieren oder sie bekämpfen können, sind wir gegen dumme Menschen wehrlos. Argumente stoßen auf taube Ohren.
Ja, ich habe das dann mich auch mal damit befasst, mit dem Bonhoeffer, und der konnte ja einfach diese Ungerechtigkeit, der konnte die überhaupt nicht ertragen, dass sie da damals die Juden mitten auf offener Straße, die haben die beschimpft, haben die mit Steinen beschmissen, die Geschäfte mit Steine eingeschlagen. Nicht mal die Nazi-Soldaten oder die SS-Leute haben das so gemacht, sondern die ganz einfachen, normalen Bürger. Ja, die haben einfach da mitgezogen und haben denen was angetan, was dieser Bonhoeffer, so wie ich das daraus interpretiere aus der Geschichte, der hat es irgendwie nicht mehr so richtig ertragen. Ja.
Genau, ja, so ist es. Bonhoeffer setzte sich für die Juden und alle anderen verfolgten Menschen während der nationalsozialistischen Zeit ein. Er war strikt gegen den Arier-Paragraph. Also der besagt damals, wo man als Nicht-Arier eben als ausgeschlossen wurde, ganz einfach. Ja, der Arier-Paragraph sagt, wenn du kein Arier bist, dann wirst du eben aus jeglichen Funktionen und Ämtern ausgeschlossen. Und hielt öffentliche Reden, also der Bonhoeffer, zu den einfachen Volk, um den Massenausschreitungen, die damals herrschten, irgendetwas entgegenzustellen. Daraufhin wurde er verhaftet von den Nazis und eingesperrt. Dabei machte er sich viele Gedanken und begründete seine Theorie der Dummheit.
Ja, genau. Er dachte darüber nach, wie sich ein Land der Dichter und Denker plötzlich zu einem Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandeln konnte. Dabei kam er zum Entschluss, dass es nicht die Bosheit, sondern die Dummheit war. In seinen berühmten Briefen aus dem Gefängnis redete er davon, dass die Dummheit eigentlich viel, viel gefährlicher sei als die Bosheit.
Ja, er erkannte, dass während man gegen die Bosheit zum Beispiel also Proteste und Gewalt anwenden könne, um es aufzudecken, könne man das nicht eben mit der Dummheit machen. Proteste oder Gewalt sind gegen Dummheit nutzlos. Man bewirkt nichts bei der dummen Masse. Einfach nichts. Da Argumente bei Dummen auf taube Ohren stoßen, wie ich schon sagte. Das war seine Theorie.
Ja, das stimmt. Kommt man nämlich dummen Menschen mit Fakten oder unwiderlegbaren Tatsachen und Fakten, werden diese einfach nicht beachtet, zur Seite geschoben oder schlicht als unwahr abgetan. Das haben wir, glaube ich, alle selber persönlich schon ein paar Mal erlebt. Und wenn der dumme Mensch ist, auch leicht reizbar und wird schnell gefährlich und aggressiv. Aber vor allem besitzt er ein deutliches Erkennungsmerkmal, und das ist der vorauseilende Gehorsam.
Ja, denn der vorauseilende Gehorsam walten lässt, also zum Beispiel, ich nehme ein paar Beispiele, damit man das besser versteht, da ist ein Schild, da steht drauf 50 Kilometer in der Stunde innerorts, und er wird dann 40 Kilometer gefahren. 130 Kilometer auf der Autobahn, und dann wird dann 110 Kilometer in der Stunde gefahren. Bitte hier warten, Abstand. Da fällt mir ein, ja, wir sagen ja immer ein paar kleine Mini-True-Stories, meine eigene ein. Da bin ich mal in die Bank gegangen, und da war einfach wahnsinnig viel los. Gerade in so einen Moment reingekommen, Riesenschlange. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was ist da los? Und da stand vorne, weißt du, wo die Dame steht und dann praktisch das abarbeitet, stand so ein Schild, bitte 1 Meter Abstand wegen der Privatsphäre. Ja, und dann stand praktisch nicht an dem Schild eine Frau, sondern wirklich, ich übertreibe es wirklich nicht, sondern 3 Meter noch weiter weg von dem Schild. Mhm. Und dann nach ihr war die ganze Schlange. Und wir standen praktisch schon im Foyer draußen. Also schon fast musste man die Tür aufmachen, um auf die Straße zu gehen. Dann bin ich an allen vorbeigelaufen, einfach um mich das anzuschauen, bis ganz vor. Und auch diese Frau überholt. Ja, weil ich bin ja nicht gestern aufgewacht, das ist mir schon öfters passiert. Und dann habe ich mich einfach so seitlich von ihr, aber so 1/2 Meter weiter vorne hingestellt. Die ist natürlich ausgerastet. Ja, hier ist sie, hallo, was machen Sie da? Sie müssen sich hinten anstellen. Dann habe ich gesagt, Moment mal, Entschuldigung, wo steht hier irgendwelche Regeln und wer sind Sie überhaupt? Diktieren Sie die Regeln? Da steht doch 1 Meter Abstand und Sie stehen 3 Meter weit weg von dem Schild. Also ich stelle mich hin, wo ich will. Schauen Sie, ich stelle mich jetzt mal hier hin, dann stelle ich mich dorthin. Jetzt stelle ich mich ganz woanders, sind die schier durchgedreht. Aber um das jetzt nicht zu übertreiben, ich meine, solche Kleinigkeiten kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Und das ist halt vorauseilendes Gehorsam. Da ist kein Polizist, der dir sagt, du musst jetzt irgendwie noch mehr machen, als eigentlich das Gesetz dir sagt. Aber man macht es doch lieber, weil man halt einfach sagt, ja, dann bin ich ganz vorbildhaft. Ja, dabei spielen also Alter keine Rolle und auch die Genetik nicht. Es seien vielmehr die Umstände, die Menschen dumm machen können, sagte eben schon Bonhoeffer. Ja, und da geht es eben vor allem bei der Dummheit, damit man jetzt nicht irgendwie das Ganze mit dem Intellekt verwechselt und so, weil es gibt ja auch intelligente Menschen, die trotzdem in diese Theorie hineinpassen. Da geht es also um die moralische Dummheit, das sei mal ganz klar gesagt.
Das ist ja interessant. Also kann jeder dumm werden. Ich meine also moralisch dumm. Habe ich das richtig verstanden, ja?
Na, also okay, nicht wirklich jeder, aber sehr viele. Es ist halt so, wer sich nicht moralisch im Leben festigt, also wirklich festigt, ja, der ist gefährdet. Ich meine, wer nicht in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, ja, also der die Liebe kennengelernt hat, sich Zeit nimmt mit sich selbst, Gott und der Welt, sich mal auch auseinanderzusetzen, um zu sich zu finden, der ist praktisch unvorbereitet und kann jederzeit, wenn die äußeren Bedingungen stimmen, zu einem dieser Dummen werden, die Bonhoeffer meinte.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Studien ergeben haben, dass einsame Menschen weniger dazu neigen, sich durch Propaganda, Werbung und Zeugs verdummen zu lassen. Mhm. Während größere Menschengruppen sich viel leichter zu moralischer Dummheit führen lassen. Also dieses Herdenprinzip. Mhm. Somit ist es schlussendlich ja kein psychologisches, sondern ein soziologisches Problem.
Es zeigt sich in der Wissenschaft, dass da, wo große Macht entsteht, ob in der Politik oder in einem Unternehmen oder aber auch in Religionen, ein großer Teil der Menschen in diesen Umfeldern mit Dummheit infiziert werden kann, also leichter infiziert werden kann.
Also fast so wie eine Gesetzesmäßigkeit. Ja? Da, wo Macht entsteht, braucht es auch die Dummheit, die dieser folgt. Umso mehr die einzelne Macht steigt, umso mehr steigt die Dummheit der Masse. Oder sehe ich das falsch?
Es ist nicht so, dass bei steigender Macht, eines Machthaber, ja, der Intellekt und andere Fähigkeiten der also ihn umgebenden Menschen plötzlich versagen. Also wenn jetzt ein Machthaber besonders ein Charisma hat und er strahlt viel aus und treibt viele Menschen an, dann ist es nicht so, dass dann automatisch alle praktisch sagen, okay, ich bin jetzt ein Sklave sofort geworden von dem und mach alles, was der sagt. Es ist mehr so, dass der Mensch seine innere Unabhängigkeit, die verliert er. Die beginnt er zu verlieren und umso länger das dauert, verliert er sie immer mehr. Und mehr oder weniger freiwillig seine autonome Position aufgibt. Der dumme Mensch ist oft stur. Das heißt aber nicht, dass er nicht selbstbestimmt ist. Jedenfalls glaubt er felsenfest, er wäre selbstbestimmt, ohne dass er es merkt, dass er es eigentlich schon nicht mehr ist.
Ja, das erinnert mich an die Corona-Zeiten. Da war das ja auch immer so ziemlich heftig. Ja. Da, ich will ja keinen Hehl draus machen, ich bin ungeimpft, ja, habe mich gar nicht impfen lassen, weil ich mich von dem Quatsch nicht berieselt oder bedudelt lassen habe. Und da bin ich eigentlich vielen solchen Menschen begegnet. Ich versuchte oft, meinen Standpunkt zu erklären, habe mit Leuten geredet und warum ich mich nicht impfen lassen will und weil es mein Körper ist, aber zu der Zeit war das so, da hast du mir echt gedacht, du redest gegen irgendwelche Voodoo-Puppe, die irgendwie fremdgesteuert sind und dir irgendwie immer das Gleiche runterprasseln, was man halt so alles so gehört hat. So als würde mein Gegenüber verhext sein oder immer die gleichen Parolen raushaut und immer das Gleiche erzählen. So stempelten mich stetig als Spinner ab. Ja, halt, ich bin halt irgendwie ein Corona-Leugner und was weiß ich was alles. Das, was man halt alles so kennt. Ja, und so wurde man halt auch denunziert, ja, auch bei der Arbeit und so weiter. Da war das auch nicht immer ganz so einfach. Und auch Freunde hat man viele verloren, gerade wegen dieser ganzen Geschichte. Das ist halt einfach so dieses Herdenprinzip, wie du das gerade vorhin so erklärt hast, dass die Leute da alle da mitmachen und sich da einfach auch mitziehen lassen und auch gar nicht groß darüber nachdenken und sich auch mal selber Gedanken machen, was quatsch ich da eigentlich oder was lasse ich da überhaupt von mir raus. Ja, und das ist mein Statement zu dem, was ich da sagen kann.
Also ich finde es hervorragend. Mhm. Das ist schrecklich, was hier passiert ist. Aber es ist ein tolles Beispiel für einen modernen Ausbruch der moralischen Dummheit. Alte Menschen mussten, also in der Zeit, wo du sagst, alleine sterben, ohne den letzten Abschied der Geliebten. Erkältete Kinder fühlten sich schuldig, wenn ihre Großeltern eine Grippe bekamen. Faule Menschen, die 80% ihres Tages vor dem Fernseher mit Kartoffelchips verbrachten, waren plötzlich offiziell anerkannte Helden und so weiter.
Verrückt, verrückt, verrückt. Also der gesunde Menschenverstand, der wurde echt komplett ausgeschaltet. Mit bestimmten Platzhaltern, die einer allgemeinen angeblichen moralischen Richtigkeit weichen mussten. Die Bevölkerung wurde mittels amtlicher Bekanntmachung durch die Politik, nennen wir sie mal die Führung und deren höchster Wissenschaft, quasi ermächtigt, sich wohlzufühlen, während man Falsches tut. Nach und nach, durch Verdummung, das durch immer stetige Wiederholung ja verhärtet wurde, ist es dann ja so gewesen. Ja. In den Glauben versetzt zu werden, man handle in einer kollektiven, richtigen Art oder sogar Denunziantentum sei eine edle Sache. Hm. Die Pandemie der Ungeimpften zum Beispiel, ja, so nannte man das ja schließlich später und das haben die ohne Hemmungen einfach so rausgehauen. Mhm. Das war schon eine ganz schlimme Sache, finde ich.
Ja, also wenn du das schon sagst, heute ist die Formulierung Pandemie der Ungeimpften offiziell von vielen Hochkarätern aus Politik und Wissenschaft als falsch und unsachlich deklariert. Es ist auch aus nun ungeschwärzten RKI-Protokollen aus dem Jahr 2021 herausgekommen, dass viele schon damals diese Formulierung kritisiert hatten in der RKI, also in dem System selbst.
Ungeschwärzt bedeutet, dass sie vorher ja geschwärzt waren.
Ja, genau.
Und diese sogenannten Fachleute, in Anführungszeichen intelligenten Menschen, waren damals auch sehr still. Ich würde sagen, böse Zungen könnten hier auch hier die Theorie der Dummheit ansetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gefährliches Gedankengut ist nur gefährlich, wo man keine Gedanken haben darf. Da muss man natürlich aufpassen, weil das mit Bonhoeffer in der Nazi-Zeit stattfand. Ja, das haben wir ja vorher gesagt. Und hier, also Parallelen zur Corona-Krise zu ziehen, lässt sofort scharenweise Empörung hochkommen und du würdest sofort als Verschwörer, Spinner oder gar als Nazi beschimpft werden. Man müsste das schon sehr differenziert in einer vielleicht wissenschaftlich ernsten Diskussion untersuchen, um diese These nüchtern bewerten zu können. Da wir uns hier in einem zwar ungezwungenen, jedoch öffentlichen Podcast befinden, möchte ich klarstellen, dass wir keine Parallelen zur Corona-Krise und der Hörigkeit zur Nazi-Zeit aufziehen möchten.
Political Correctness. Wäre besser, man hört sich eine Diskussion an, ohne sofort in eine emotionale Moralisierung hineinzustolpern. Also ciao, Kakao. Jedenfalls finde ich, dass diese Theorie der Dummheit von diesem sagenhaften Professor, der sich tapfer bis zum Schluss als standhaft gezeigt hat, eine unvergessliche Lehre sein soll. Wir sollten uns ständig hinterfragen, ob wir nicht etwa irgendeiner soziologischen Manipulation verfallen, wenn wir uns selbst ertappen, etwas vehementer zu verteidigen vielleicht.
Mhm, interessant. Da muss ich jetzt die wahre Geschichte von Daryl Davis, dem afroamerikanischen R&B-Musiker, einbringen. Also, sobald ich irgendwas in Englisch sage, spreche ich dann auch das Musiker in Englisch aus. Okay, also dieser Musiker, der Daryl, hatte 20 Jahre lang mit Menschen aus dem Kuckucksklan geredet und circa über 60 davon bekehrt am Ende.
Aha, ich sehe hier auf deiner Notiz vor dir: How can you hate me when you don't even know me?
Guter Blick, Mann. Wie ein Adler. Ja, das war sein Motto. Daryl Davis ließ das Thema nicht los, warum Menschen Rassisten sein können. Er sah, wie viele Schwarze den Rassisten mit Hass begegneten. Leute praktisch. Jedoch ist Daryl kein Anhänger von Hass. Für ihn erzeugte Hass auf Hass genauso wenig Frieden, wie Waffen auf Waffen jemals einen Krieg beenden könnten. Auch die moralisierenden Weisen waren nicht sein Ding. Apostolisch sich auf der richtigen Seite fühlen, weil man ja Einigkeit zu haben scheint. Darüber, dass die Ansicht, dass Weise, die solche narzisstischen wie soll ich sagen, Rassengedanken darstellen, öffentlich einfach, also man kann das ganz einfach sagen, das ist falsch, ja, und wenn man dann so einfach sagen kann, dass irgendwas falsch ist, dann fühlt man sich ja sofort auf der moralisch überlegenen Seite und dann wird man auch wahnsinnig manchmal ungerecht. Aus dieser Tatsache, dass die Arier-Sache völlig daneben ist, das ist ja wohl klar und keine Diskussion wert, das sind wir uns ja alle einig, könne man also die anderen Weisen, die das denken, verurteilen. Okay, aber laut Davis würde man dann noch nicht verstehen, warum manche Menschen in solche narzisstische Fallen tappen. Das wollte der einfach ergründen.
Ja, weil es gibt ja auch, gibt ja bestimmt auch schwarze Gruppierungen, die sich ganz klar abgrenzen und meinen, dass sie die ultimativen Leute auf dieser Erde wären und Weiße eigentlich den Schwarzen in allem unterlegen wären. Das sind so Gruppierungen, die haben alles so was Herablassendes in ihrer Meinung und über alle die zum Beispiel, die nicht schwarz sind. Und das ist natürlich auch irgendwie auch wieder hasserfüllt. Ja? Das ist auch wieder...
Ja, das gibt's ja in allen. Also die Indianer, die irgendwo sich dem Alkohol verfallen und dann sagen, die scheiß Europäer sind hergekommen, haben uns zerstört und deshalb irgendwie bescheuerte Dinge machen und irgendwelche unschuldigen weißen Studenten da oder der Weiße selber, den brauchen wir ja sowieso nicht. Da wissen wir ja in der Welt genug, was der weiße Mann weltweit für einen Schrott
veranstaltet
hat, genau. So hat er also, um zurück auf Daryl Davis zu kommen, schließlich einmal hatte er nach einem langen Gespräch mit einem Mitglied des Kuckucksklan, kam er nach Hause und dann sagte er diese Sache. Eigentlich mag ich den Kerl. Er ist gegen Drogen, will, dass die Kinder in der Schule sicher sind und gutes Zeug lernen, dass Familien gesund aufwachsen. Uns trennt eigentlich nur der Rassismus.
Also ich glaube, dass jede Seite immer auch eine menschliche Komponente hat, diese sogar keine Beachtung zu schenken oder nur die sogenannten Anführer mit ihrer manipulierenden Art zu sehen und darauf mit Abgrenzung zu reagieren, ist schlichtweg falsch. Wenn man sich dann auch noch zum Moralapostel berufen fühlt, dann wird es richtig schwierig, Lösungen zu finden.
Ja, meine Mutter sagte immer, steig in die Pantoffeln des Gegenübers, wenn du verstehen willst, wie der tickt. Das ist nicht immer so einfach, klar, weil manchmal denkst du dir, okay, was weiß ich, ich hasse diese Meinung so abgrundtief. Okay, dann mach's natürlich nicht, aber irgendjemand will ja vielleicht das verstehen, weil nur durch Verstehen kann man diese Probleme lösen und auch denen helfen, aus den Pantoffeln rauszukommen und vielleicht irgendwann mal eine bessere Welt zu machen. Diesen schwierigen Schritt muss irgendwann irgendjemand machen, um eben die Probleme wirklich zu lösen von Grund auf. Also ohne Emotionen spricht man über eine Sache mit Menschen, die anders denken. Und mit Emotionen spricht man mit denen, die man liebt. Das, denke ich mal, ist so eine wichtige Sache. Du gehst nach Hause mit deiner Familie, da kannst du ja ziemlich emotional sein. Ja, ist ja egal, wie das dann ist. Aber wenn
so sollte ja auch sein dann, ja.
Ja, aber weißt du, wenn du jetzt über eine Sache reden willst, du willst zu einer Lösung kommen, dann helfen dir Emotionen meistens nicht weiter. Jesus sprach mit Dirnen, Söldnern, Pharisäern, die voller Sünde waren. Er erzählte das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also, du weißt ja, oder? Für die, die es nicht wissen, das mit der Schafherde, die bereits in Sicherheit ist. Ja, und dann stellt er fest, dass ein Schaf aber fehlt. Es ist Nacht, es ist kalt, es ist dunkel. Und er geht raus und will dieses eine Schaf suchen. Dann sagt ihm jemand, ja, aber wir sind doch, alle anderen sind in Sicherheit. Willst du die alleine lassen, um dieses eine einzelne zu suchen? Und da sagt Jesus ganz einfach, die sind in Sicherheit, denen ist gut. Das eine ist alleine und einsam in der Nacht und da könnte der Wolf kommen, der braucht mich. Also ob er es jetzt genau so gesagt hat, aber das ist so ein bisschen die Sache.
Also ob also Brandmauern die wahre Lösung ist? Wie können denn einsame, verlorene Schafe zurück, wenn eine Mauer aus Flammen ihnen den Rücken versperrt?
Also ich arbeitete als junger Mann einmal in einer Montagehalle und meine Arbeit war es, Aluminiumprofile an einer mega lauten Metallsäge zu schneiden. Ich hatte einen Kollegen, der war ein Neonazi. Und zwar richtig. Also das war nicht nur einfach mit so Gedankengut. Der sah auch komplett so aus. Der hatte eine Glatze, Springerstiefel.
Ein typischer.
Genau. Ja, das Archetyp eines absoluten Neonazis. Ich hatte wahnsinnige Vorurteile damals. Ich war jung und begegnete ihm stets mit Abscheu. Ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile bekannt, dass ich ja selber Ausländer bin. Und es war so. Ich hasste den von dem ersten Moment, weil alles an ihm war genau das, was in meinem Herzen mir einfach sofort Wut herausbrachte. Auf jeden Fall, irgendwann mal, du bist ja in der Arbeit, du kannst ja schließlich nicht einfach totalen Stress anfangen, ja, du musst ja auch deiner Familie Geld nach Hause bringen, kamen wir irgendwie zum Reden, ich weiß noch genau, den Startschuss, weil er hat ein italienisches Auto gefahren. Dann habe ich gesagt, hey, was soll das? Also jetzt nicht so Ding, aber ich meine, du bist doch ein Nazi, ja, wieso fährst du ein Auto von Ausländern? Und dann hat er angefangen zu erklären, ja, aber weißt du, Ding, was ist super Vertrag, Zinsen, Ding, und ich, ja, aber das gibt's so nicht, Ding. Aber durch dieses kleine Ding kam ich mit ihm ins Gespräch, weil für mich war der nicht mal wert, ihm guten Morgen zu sagen. Aber irgendwie war das so. Und dann haben wir geredet. Und was mir später blieb, gar nicht mal damals, aber später so blieb, ist, der war auch nur ein Mensch. Ja, verblendet meiner Meinung nach natürlich, ja, aber ein Mensch. Also es war ja kein Wurm oder irgend sowas. Er hatte zwei Augen, zwei Arme, zwei Hände. Und weiß Gott, was ihn dazu getrieben hat, so einen Scheiß zu verfolgen in seinem Leben. Also, wie soll ich sagen, ich war plötzlich einfach nicht mehr der schmutzige Batschak für ihn.
Für ihn,
ja. Also auch er hat gemerkt, ja, der hat ja daheim eine Familie, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, damals wusste ich ja nicht, was die denken, was wir
das
so
ist
haben.
Das, ja, das ist ja das.
Ja, ob wir im Dreck leben oder keine Ahnung.
So wie der Daryl Davis gesagt hast, der ist ja dann richtig rein in den Kuckucksklan und hat sich 20 Jahre damit beschäftigt. Ja. Verrückt, ja.
Und was war das Ende vom Lied? Weil Daryl Davis, ja, dieser Afroamerikaner hat einfach ein Herz wie ein Elefant, muss ich noch mal sehen. Der ist ein Kerl, ein Pfundskerl. Und der hat einfach nur geredet, was er ist. Nicht, ich will jetzt jemanden überzeugen oder so. Der hat denen gesagt, ich will ein
Buch. Der hat auch welche bekehrt, gell?
Also, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der hat ja gesagt, ich will ein Buch über euch schreiben. Und somit hat er eine Verbindung aufgebaut. Und er hat gesagt, ich will aber schreiben, was ihr sagt. Ich möchte nicht irgendwas von meiner Sicht aus. Und 60 Stück hat er, das geht frei weiter, der Typ lebt noch, da kann man googeln und den suchen. Mhm. Und weißt du warum? Weil die Wahrheit ist nur eine. Und das ist die Wahrheit des Herzens und der Liebe. Und deshalb, wenn die Leute mit solchen Menschen reden, verstehen sie, was habe ich eigentlich für eine Scheiße hier? Was mache ich eigentlich hier? Mhm. Ja, und es geht nur so. So, ja, wenn du sie anschreist,
um den Anschluss zu finden, wie mit dem Nazi, wo du dann geredet hast.
Ja, genau.
Und auch erkannt, ja.
Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass er, also wir haben uns zumindest morgens mal einen Lächler geschenkt. Wenn
das war der erste Schritt.
Ja, nicht mehr, aber man hat so guten Morgen und ein kleiner Lächler. Und das ist nicht viel, aber vielleicht ein Anfang.
Ja, immerhin. Besser als euch zu schlägern oder so wie in den frühen 80er Zeiten dann irgendwie abzustechen oder so, ja. Ja, bei ihm hat es bestimmt innerlich irgendwie gearbeitet, ja. Und was ist eigentlich dann daraus geworden?
So. Keine Ahnung, Toni. Ganz dem Klischee des Ausländer habe ich mich mit dem Chef gestritten, weil ich damals jung und dumm war und alle Anordnungen, die mir gegenüber zu schroff entgegengetragen wurden, vorschnell als Verletzung meiner Ehre ansah. Folglich flog ich raus. Also ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Also ich weiß nur eins, der hieß Stefan. Das war sein Name damals. Also wahrscheinlich jetzt noch, wenn er lebt.
Aha, okay. Ja, man kann auf jeder Seite von der Dummheit der dortigen Mehrheit ergriffen werden und im Glauben, man tue das absolut Richtige, eigentlich falsche Dinge tun, ohne dass man es begreift. Was würdest du sagen, Nino? Gibt es erste Anzeichen, an denen man vielleicht an sich selbst erkennen kann, dass man auf dem Dampfer der besagten dummen Masse schippert?
Naja, okay, also ernste Anzeichen dafür, dass man dem Virus einer Massendummheit verfallen ist, können folgende drei sein. Nummer eins, man bemerkt, dass man, während man eine Sache verteidigt, ständig nach links und rechts schaut, um zu sehen, ob man von dem Nachbarn ein Nicken einkassiert. Nummer zwei, wenn man das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit sehr häufig bei sich verspürt. Nummer drei, alleine in den Spiegel schauend, man ein Unbehagen verspürt. Und ich meine nicht, weil man einen Pickel entdeckt hat.
Aha, interessant. Ja. Gruppenzugehörigkeit ist ein angeborenes soziales Bedürfnis. Bindung an andere hat sich in der evolutionären Vergangenheit der Menschheit als lebensnotwendig erwiesen. Die menschliche Gesellschaft ist in Gruppen als Einheiten organisiert, seien es Familien, Interessenverbände, Teams, Unternehmen oder Parteien. Die soziale Identität ist etwas anderes als unsere persönliche Identität.
Ja. Hm. Ja? Ja, die Masken. Man muss echt aufpassen.
Okay, das war klar. Es war zu interessant, um noch Zeit zu haben.
Ich hätte auch gern noch etwas mehr über Masken und das Fallen von Masken geredet.
Ich glaube eh, dass wir in einer Zeit leben, da die Masken überall fallen müssen. Da kann man sich nicht dagegen wehren, es wird automatisch geschehen.
Du bist frei geboren und wirst frei sterben. Alles andere geschieht in deiner Vorstellung. Manchmal lebt ihr in der Illusion, ihr hättet alles unter Kontrolle. Das ist nicht schlimm, aber falsch. Ihr solltet euch weniger darum kümmern, welche eurer Gesetze moralischer sind als andere, sondern mehr die Moral eurer Herzen selbst entdecken. Lernt nicht, euren Kindern mit der Kälte des Lebens fertig zu werden, lernt aber ihnen viel mehr Liebe und Geborgenheit zu geben. Immer. Das ist der Beginn von moralischer Festigkeit. Der Rest ist Sache des persönlichen Levels.
Das war sehr, sehr, sehr tief.
Jedenfalls ist also der zum Dummen gewordene ein Werkzeug des ihn führenden Gedankenguts. Er ist ohne weiteres in der Lage, Böses zu tun, ohne dies zu erkennen. Mal zusammenfassend gesagt, nur ein Akt der Befreiung, nicht der Belehrung, kann die Dummheit überwinden.
Ich glaube, dass eine solche Befreiung erst von außen erfolgen muss, bevor man sich innerlich von dummen Überzeugungen befreien kann. Aber auf jeden Fall spielt Verantwortung übernehmen dabei wohl eine sehr, sehr große Rolle. Falls ihr, liebe Zuhörer, eine Folge zum Thema Verantwortung hören wollt, meldet uns das einfach unten bei den Kommentaren und besucht uns auf den Socials, indem ihr Geistblick eingibt.
Okay, jetzt ist aber Schluss. Ich bedanke mich bei dir, lieber Toni. Komm gut nach Hause und hab schöne Tage und ruhige Nächte. Euch allen da draußen möge das Licht der guten Geister euch immer erleuchten.
Ja, ich bedanke mich genauso. Ich wünsche dir auch noch lange Tage, angenehme Nächte.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese. Das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Achtung, in der nächsten Folge geht es voll ab. Wir werden einen Kracher als Gast bei uns haben. Niemand weniger als Dr. Professor Christian Schubert, den aus dem Fernsehen bekannten Universitätsprofessor aus Innsbruck. Schon während der Corona-Zeit sorgte er mit seinen brillanten Kommentaren im Talk im Hangar der Servus TV-Sendung oft für intellektuellen Wirbel. Er ist einer der angesehensten Psychoneuroimmunologen des deutschsprachigen Raums. Und die Geistertaschenlampe wird ihn in gewohnt investigativer Geistermanier interviewen und euch teilhaben lassen. Verpasst also nicht die kommende Folge mit dem Titel Unbewusste Kraft. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe. Der Frequenz der Geister.